Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zuerst aber nach Dresden, wo die Gemäldegalerie Alter Meister eine Sammlung von Weltrang besitzt mit zahlreichen Werken der italienischen Renaissance und des Barock. Ein berühmter Name aber fehlt darin, der von Michelangelo Merisi da Caravaggio, der wichtigste Vertreter des römischen Barock. Seine spektakulären Hell-Dunkel-Malereien sorgen regelmäßig für Blockbuster-Ausstellungen. Aus den kapitolinischen Museen in Rom hat sich Dresden nun eines der bedeutendsten Gemälde von Caravaggio ausgeliehen, Johannes der Täufer, ein Werk, über dessen Bedeutung und Inhalt seit Jahrhunderten gerätselt wird. Gezeigt wird es inmitten der wertvollen Dresdner Bestände von Künstlern wie Rubens oder Subadan, für die Caravaggio ein Vorbild war. An Carsten Probst, unseren Kritiker, geht zunächst die Frage, Herr Probst, was macht denn die Bedeutung dieses Gemäldes von Caravaggio aus?
Ja, Frau Fischer, das Verblüffende, wie bei den meisten Bildern Caravaggios, ist erstmal, dass das Sinnliche und das Rationale so gleich stark auf Sie wirken. Also wenn Sie davor stehen, dann haben Sie den Eindruck, dass diese Malerei die Sinne wirklich beschäftigt. Sie müssen zwei-, dreimal hinsehen, weil Sie wissen wollen, was das genau ist, was Sie da so befremdet. Und zugleich wirkt aber diese Malerei unglaublich raffiniert und kalkuliert, wenn er eben diese extremen Kontrast aus Licht, Schatten, Hell, Dunkel hinzufügt, eine zusätzliche körperliche Dramatik, sodass Sie quasi das Gefühl haben, das Bild lebt eigentlich. Also Sie sehen auf dem Gemälde Johannes der Täufer einen lachenden, nackten Jüngling mit gespreizten Beinen, der einen Widder umarmt, also eigentlich in der klassischen Ikonografie das Lamm Gottes, und sich dabei so just in dem Moment zum Betrachter umwendet, als sei er gerade so beim Spiel überrascht worden. Das ist nicht unbedingt das, was man sich zumal in Caravaggios Zeit unter Johannes dem Täufer vorstellt, der ja eigentlich so ein Prophet ist, der in der Wüste lebt, sich von Heuschrecken ernährt, vor allem der natürlich Jesus als den Messias erkannt hat. Warum malt ihn Caravaggio ja fast wie einen Lustknaben? Und in der Ausstellung sehen Sie direkt gegenüber Zeitgenossen wie Parmigianinos, Madonna mit der Rose oder von Annibale Carracci, den heiligen Sebastian und andere, die auch schon mit so einer leicht erotisierten Aufladung des Körpers arbeiten und deren Werk Caravaggio wahrscheinlich auch kannte. Aber er geht natürlich noch viel mehr darüber hinaus.
Sie sagen es, die zum Teil berühmten Zeitgenossen Caravaggio sieht man in Dresden auch. Lässt sich dieser Einfluss denn unmittelbar dann nachvollziehen?
Also Caravaggio hatte wahnsinnigen Einfluss. Unter zahlreichen Bildern, die man aus der Sammlung in Dresden zusammengestellt hat, sind quasi Referenzbilder von Caravaggio angebracht unten, die man zwar eben nicht ausleihen konnte, aber die man als Vorbilder durchaus hindurch ahnt. Caravaggios Geißelung Christi von 1607 zum Beispiel aus dem Museo Nazionale Neapel. Da ist der Körper Christi wie von einem Blitzlicht erhellt und windet sich an der Geißelsäule. Das war eine Inspiration beispielsweise für Giuseppe di Ribera's Martyrium des heiligen Laurentius oder ein berühmtes Bild, dieses David mit dem Haupt Golias um 1600, das hat bestimmt Bernardo Strozzi wieder aufgegriffen und inspiriert. Also was auffällt an diesen Adaptionen, es sind sehr unterschiedliche Maler, die aber gerade dieses Chiaroscuro, dieses Hell-Dunkel von Caravaggio in ganz verschiedenen Temperamenten und ganz verschiedenen Anlässen immer wieder aufgreifen. Und das geht bis hin in die flämische Malerei, man könnte fast sagen, bis hin zu Rembrandt.
Sie haben ja den ungewöhnlichen Bildinhalt gerade beschrieben. Von Caravaggio ist ja so eine Art Outlaw-Biografie überliefert. Er soll einen Menschen getötet haben, auch auf der Flucht gewesen sein, beim Papst in Ungnade gefallen. Ist das vielleicht ein Grund dafür, weshalb er in der Malerei die christlichen Motive so radikal verweltlicht hat?
Ja, das sind natürlich handfeste Malerlegenden, auch vom verruchten Künstler sozusagen, von diesem ja irgendwie auch bisexuellen, um sich schlagenden, ruchlosen Genie, die eigentlich zu Zeiten Caravaggios oder kurz nach seinem Tod auch teilweise, wie man sagen muss, von ehemaligen Rivalen in die Welt gesetzt wurden. Später dann auch teilweise bis heute von geschäftstüchtigen Ausstellungsmachern oder auch von Filmmachern wie Jim Jarmusch wieder bedient wurden. Aber in Dresden setzt man also eher auf so eine nüchterne, aktuelle Forschung, die sagt, das meiste daran ist doch eher Legende. Gut, er war im Gefängnis wegen einer Schlägerei. Er ist später nach Sizilien geflohen, hat da auf Begnadigung gehofft, ist da dann aber auch, man weiß nicht woran, ganz plötzlich und relativ jung mit 38 gestorben. Ich glaube, diese Verweltlichung liegt nicht an dieser Art von Biografie, sondern eher an seinen adligen Auftraggebern, unter denen also eine gewisse Libertinage damals schon kursierte.
Apropos geschäftstüchtig, Herr Probst, eine einzige kostbare Leihgabe und der Rest Werke aus der eigenen Sammlung. Ist das eine Mogelpackung?
Meistens schon, in diesem Fall nicht. Meistens wird das ja groß vermarktet. In diesem Fall steht natürlich auch groß Caravaggio über dieser Ausstellung. Aber das, was Sie in Dresden drumherum sehen können, das sind keine zweitrangigen Werke, mit denen dann sozusagen irgendwas hochstilisiert werden soll als Ausstellung, sondern das sind auch Werke aus der ersten Reihe, erste Klasse. Insofern lohnt sich auch diese Ausstellung, um klarzumachen, worin eigentlich dieser Einfluss Caravaggios wirklich so bestanden hat.
Herzlichen Dank, Carsten Probst, für diesen Bericht aus Dresden und von Caravaggios Johannes der Täufer und seinen Zeitgenossen.